Ihr habt es, wenn ihr auf Facebook seid, gesehen oder wenn ihr den Newsletter gelesen habt im Januar. Wir haben heute HDH-Abendmahl-Gottesdienst am Morgen. Ja, das ist schon mal, Abendmahl am Morgen ist schon mal echt, echt cool. Aber das Leiterteam, wir waren gemeinsam vor 2 Wochen mittlerweile schon auf dem Leiterteam-Wochenende und wir haben über verschiedene Dinge gesprochen. Und eine Sache war Abendmahl. John Wesley, der Begründer der Methodisten, der hat gesagt, keiner darf sich wirklich als frommen Christen bezeichnen, der nicht jede Gelegenheit nutzt, um Abendmahl zu feiern. Und ich dachte mir, okay, wahrscheinlich wird er uns jetzt nicht als fromme Christen bezeichnen. Wir haben relativ wenig Abendmahl-Gottesdienste in HDH gehabt in den letzten Jahren, weil wir dachten, hey, das kann ja auch in Hausgruppen passieren, ist aber in Hausgruppen auch nicht passiert. Und das hat uns zu einer ziemlich abendmahlarmen Gemeinde gemacht und das wollen wir ändern. Wir werden in diesem Jahr mindestens alle 2 Monate einen Abendmahl-Gottesdienst feiern. Also es gab auch jemanden im Leiterteam, der hätte das auch gerne jeden Monat einmal gemacht, aber ich wurde dann überstimmt. Aber wenn ihr sagt, hey, öfter als einmal in 2 Monaten, dann kommt doch einfach auf uns zu, gebt uns Feedback und wir gehen da gerne drauf ein. So sabotiert man ein Team. genau, also wir werden mehr Abendmahl feiern in diesem Jahr. Wir wollen einfach gemeinsam als Gemeinde Gott begegnen im Abendmahl. Wir wollen einander begegnen. Wir wollen proklamieren, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Wir wollen proklamieren, dass wir an ihn glauben. Wenn ihr eure Bibel dabei habt oder euer Smartphone griffbereit, ich lese aus der Luther-Übersetzung vor, 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Kapitel 11, Verse 23 bis 26. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Gottes Wort für dich heute Morgen. 1. Korinther 11, 23 bis 26. Ich muss gerade hier mein Mikro richten. Wer von euch kennt dieses Symbol hier? Schon mal gesehen? Wow, 3. hierbei handelt es sich um das Symbol für eine sogenannte ZIP-Datei. Und ich möchte euch mal vorlesen, was Wikipedia über die ZIP-Datei schreibt. Das ZIP-Dateiformat, in Klammer von Englisch Zipper, Reißverschluss, Klammer zu, ist ein Format für komprimierte Dateien, das einerseits den Platzbedarf bei der Archivierung reduziert und andererseits als Containerdatei fungiert, in der mehrere zusammengehörige Dateien oder auch ganze Verzeichnisbäume, was auch immer das ist, zusammengefasst werden können. Die Dateiendung für ZIP-archivierte Dateien ist ZIP. So, ZIP-Dateien, für alle, die es nicht kennen, es ist einfach, wie man es hier schön sieht, ein Datenschrank, der schön in eine, wie nennt man das, Schraubzwinge gequetscht ist und es komprimiert Dateien. Okay, ZIP-Datei ist ein Ordner, ein was auch immer, ein Dateiformat, das Dateien komprimiert. Alle Nerds, ich habe es schlecht erklärt, ist mir aber total egal. Marco, gib mir einen Daumen hoch, Dankeschön. fühlt sich angesprochen, wenn ich Nerd sage. Ich habe seinen Namen gar nicht genannt. Als ich mich diese Woche auf die Predigt vorbereitet habe und den Predigttext durchgelesen habe, ist mir was Erstaunliches geschehen. Ich bin über eine ZIP-Datei im Predigttext gestolpert. Und wenn es vielleicht neu für euch ist, dass es auch in Predigttexten ZIP-Dateien gibt, ich zeig's euch. Dieser kleine Satz, es ist ein Satz, obwohl er keinen Punkt hinten dran hat, diese Aufforderung, dieses Gebot Jesu, was 2-mal vorkommt in diesem Predigttext, das tut, ist eine komprimierte ZIP-Datei, die sehr viel mehr beinhaltet als das, was man jetzt auf den ersten Blick hier sieht. Also in erster Linie ist das Tut ein Gebot, im Imperativ gesprochen. Das heißt, Jesus möchte von seinen Jüngern, dass sie das Abendmahl feiern. Und es ist nicht nur ein Wunsch, sondern wirklich ein Gebot. Wir sollen das tun. Es ist unsere Aufgabe, das immer wieder zu tun. Aber in Wirklichkeit steckt hier viel mehr nur als ein einfaches Gebot, das besagt, trinke Wein und iss Brot. Sondern diese ZIP-Datei, dieses Das tut, beinhaltet viele verschiedene Einladungen. Und ich möchte heute mit euch diese ZIP-Datei mal auspacken, ansippen, wie auch immer man das nennt in der Fachsprache, und möchte 7 von den Einladungen, die in diesem kurzen Gebot hier drin verpackt sind, möchte ich mit euch angucken. Und es gibt bestimmt mehr, was man da noch finden kann, aber die 7, die ich heute betonen möchte, sind die folgenden. Erstens, erinnere dich. Jesus sagt heute Morgen zu dir, wenn du Abendmahl feierst, erinnere dich. Zweitens, verkündige. Drittens, empfange. Viertens, höre. Fünftens, schmecke. Sechstens, erlebe. Siebtens, freue dich. Ich saß eine Weile da und habe mir gedacht, wie kann man da ein gutes Akrostichon draus machen? Geht nicht, deshalb habt ihr die Zettel. In diesem tut das. In Bezug aufs Abendmahl liegen viele Einladungen. Und das sind die 7 Einladungen, die ich mit euch heute im Schweinsgalopp durchgucken möchte, um uns auf das Abendmahl vorzubereiten. Let's go. Erste Einladung ist, erinnere dich an Jesu Tod. Es steht im 1. Korinther 11, Vers 24, ich lese mal aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Wenn ihr künftig dieses Abendmahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wenn wir Abendmahl feiern, dann rufen wir uns in Erinnerung, was Christus für uns getan hat. Wir feiern, um uns zu erinnern. Das Abendmahl ist eine Eselsbrücke für uns Christen. Wenn wir uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist, um für die Schuld und die Scham, die auf uns lag, durch unsere Sünde zu bezahlen, um Gottes Zorn von uns wegzunehmen. Das ist, was wir als Christen glauben, dass Jesus Christus ein Leben ohne Sünde geführt hat, um stellvertretend als Opferlamm am Kreuz für dich und für mich zu sterben, damit Gottes Zorn nicht mehr länger auf unserer Sünde ruht, sondern wir freien Zugang und Frieden mit Gott haben können. Jesus selbst hat Folgendes gesagt in Matthäus 26, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist, woran wir uns erinnern wollen, wenn wir Abendmahl feiern. Jesus Christus hat sein Blut vergossen, damit unsere Sünden vergeben sind und Gott nicht mehr unsere Sünde betrachtet, sondern die Gerechtigkeit Jesu auf uns bezieht im Tausch gegen unsere Schuld und unsere Scham. Also Jesu Tod hat Auswirkungen auf unser Leben und daran wollen wir uns erinnern, auf die Auswirkungen, die die Vergangenheit betreffen, auf die Auswirkungen, die unsere Gegenwart betreffen und auf die Auswirkungen, die unsere Zukunft betrifft. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, betrifft deine Vergangenheit, weil Jesus deine in der Vergangenheit getanen Sünden bezahlt hat. Die Schuld, die auf dir lastete für die Sünden, die du begangen hast, er hat die Schuld für dich stellvertretend getragen. Die Sünden deiner Vergangenheit sind kein Thema mehr, wenn du Christus nachfolgst. Seine Gerechtigkeit gilt für dich, aber auch für deine Gegenwart hat Christus sein Blut vergossen. Er hat sein Blut vergossen, damit wir aus der Macht der Sünde freigekauft würden, damit wir jetzt in unserer Gegenwart alltäglich nicht mehr unter der Macht der Sünde, sondern unter seiner Gnade täglich zu seiner Ehre und Herrlichkeit leben können. Das ist die Gegenwartswirkung seines Todes am Kreuz. Und es gibt eine Zukunftswirkung. Jesus Christus hat am Kreuz dafür bezahlt, dass in der Zukunft die Sünde nicht mehr anwesend sein wird in deinem Leben. Wenn du diesen Körper verlässt, wird Sünde kein Problem mehr sein, wenn Jesus Christus dein Herr, dein Erlöser und dein größter Schatz ist. Du kannst aufgrund des Todes Jesu am Kreuz in eine Zukunft blicken, wo du nicht mehr die Sünde an der Hacke kleben hast. Das ist sehr erfreulich. Du wirst im Himmel nicht mehr Versuchungen haben, du wirst nicht mehr sündigen, du wirst absolut frei sein von dem ganzen Müll, der dich jetzt beschäftigt. Daran wollen wir uns erinnern, wenn wir das Abendmahl feiern. Also das Brot wird zerbrochen, wie Jesu Körper gebrochen wurde am Kreuz. Der Wein wird ausgegossen, so wie Jesu Blut vergossen wurde für uns. Das ist, woran wir uns erinnern beim Abendmahl. Also wenn wir heute gemeinsam Brot essen, und Wein trinken, dann lasst uns daran denken, dass Jesus Christus zerbrochen wurde, dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat für unsere Schuld. Und dass wir in Jesus Christus alle Segnungen in der Himmelswelt empfangen. Das haben wir im Epheserbrief gelesen. Okay, also wir erinnern uns. Erinnere dich an Jesu Tod. Zweitens, verkündige Jesu Tod und deinen Glauben. In Vers 27 steht, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Okay? Das heißt, wenn wir heute Abendmahl feiern, dann trinken wir nicht nur, dann essen wir nicht nur, sondern wir predigen auch mit dem, was wir tun. Über 80% dessen, was kommuniziert wird, ist nonverbale Kommunikation. Nur ungefähr 10-20% ist das, was wir sagen. Der Rest der Botschaft wird durch Gestik, Mimik, Tonfall und so weiter kommuniziert. Und genauso ist es beim Abendmahl. Man muss nicht hier vorne stehen auf der Bühne und das Mikrofon am Mund kleben haben, um zu predigen, um predigen zu können. Wir können durch das Abendmahl Jesu Tod verkündigen und wir können unseren Glauben verkündigen. Indem du Brot und Wein heute nimmst, sagst du einen Satz, der zwei Betonungen zulässt, nämlich Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Du kannst betonen, Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben. Wenn du Abendmahl feierst, dann verkündigst du den Tod Jesu Christi. Aber du kannst es auch lesen oder sprechen mit der Betonung auf den zwei Wörtern davor. Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben. Und beide Betonungen sind im Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, dann verkündigen wir, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, also seinen Tod, aber gleichzeitig verkünden wir auch mit dem Abendmahl, wir glauben daran, dass Christus für uns, dass Christus für mich gestorben ist. Das Abendmahl ist ein Bekenntnis von gläubigen Christen, eine Aussage über den eigenen Glauben. Ich lade dich ein, wenn du das glaubst, heute mit uns Abendmahl zu feiern. Er ist gestorben und er ist für mich gestorben. Jesus lädt dich und mich heute Morgen ein zu predigen, indem wir Brot essen und Wein trinken. Dritte Einladung in unserer ZIP-Datei. Empfange das Geschenk der Gnade. Empfange das Geschenk der Gnade. Das Abendmahl spricht von einem Geschenk. Das Abendmahl spricht von einem Geschenk, das ich mir nicht nehmen kann. Deshalb, wenn wir heute Abendmahl feiern, keiner von euch wird hier nach vorne kommen, sich einfach ein bisschen Brot nehmen, ein Becherchen mit Traubensaft nehmen, sondern jeder von euch wird das Brot empfangen. Jeder von euch wird den Traubensaft empfangen, entgegennehmen, weil wir glauben, dass das ein wichtiges Statement ist, eine Aussage darüber, dass das Abendmahl ein Geschenk ist, das man nicht empfangen kann. Gideon, mein ältester Sohn, der hatte diese Woche Geburtstag, wurde 8 Jahre alt. Und jeder, der schon mal eine Predigt von mir gehört hat oder zwei vielleicht, der weiß, dass Geschenke sind meine Liebessprache. Ja? Wer mich glücklich machen möchte, der beschenkt mich einfach. Ich lade euch ein, mir Geschenke zu machen und ihr werdet belohnt werden mit einem strahlenden Lächeln und mit absoluter Begeisterung. Das darf ein Nutella-Glas sein, kann aber auch ein Kasten Bier sein, was auch immer euch einfällt, wie der Herr euch führt. Ja? Und für mich ist Geschenke empfangen einfach das Coolste, was ich mir vorstellen kann. Und das habe ich auch genetisch vererbt an meinen Sohn Gideon, auch an Silas. Und Gideon hat letzte Woche Geburtstag gehabt und wir werden nächste Woche Geburtstag feiern und er wünscht sich das hier. Den Pebaro 401S Laubsägenschrank. Ja? Den wünscht er sich, den findet er ziemlich cool. Vor allem wichtig auch noch das Beiheft Sägen mit Siggi. Und der Gidi, der kennt genau dieses Prinzip, von dem ich jetzt euch erzählen möchte, nämlich von dem Prinzip, dass man sich Geschenke nicht einfach nehmen kann, sondern dass man Geschenke empfangen muss. Gideon kann nur hoffen und wünschen und äußern, dass er diesen Laubsägeschrank haben möchte. Er hat weder die finanziellen Mittel, um sich diesen Schrank zu kaufen, noch hat er die Zugangsdaten für Amazon, um es dort zu bestellen. Das heißt, Gideon ist nicht in der Lage, sich diesen Schrank zu besorgen. Er kann einfach nicht, er hat nicht die Möglichkeiten, sich das zu nehmen. Das Einzige, was er tun kann, ist beten und hoffen und am Mittwoch, er ist jetzt nicht hier im Raum, am Mittwoch zu empfangen. Ja? Das ist seine einzige Möglichkeit. Und das ist auch die Aussage, die wir im Abendmahl umsetzen, bildlich umsetzen. Nämlich genauso ist es mit dem Glauben, genauso ist es mit der Gnade Gottes. Der Glaube, die Gnade Gottes ist nichts, was wir uns einfach nehmen können. Das, was Jesus getan hat, ist nicht, was wir uns einfach holen können, sondern wir müssen Empfänger sein. Ich klicke nochmal zurück. Wir müssen Empfänger sein. Also das Abendmahl erinnert uns daran, dass unser Glaube, unsere Errettung als Christen ein freies Geschenk der Liebe Gottes ist, ein freies Gnadengeschenk ist, dass wir uns nicht verdienen können, dass wir nicht an uns reißen können, sondern dass wir einfach nur empfangen können. Gnade, Glaube, Rettung müssen empfangen werden. Ich gebe euch ein, zwei Bibelstellen dazu. Jesus hat was gelehrt und nachdem er das gelehrt hat, sind übrigens ganz viele von seinen Jüngern von ihm gegangen. Er hat in Johannes 6, Vers 65 hat er Folgendes gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Keiner kann zu Jesus Christus als Herrn, Erlöser und größtem Schatz kommen, es sei ihm denn geschenkt von Gott dem Vater. Das hat die postmodernen Juden und Griechen damals genauso genervt wie uns postmodernen Deutschen und was auch immer wir sind heute. Man kann nicht einfach von sich heraus Glauben empfangen, man kann nicht einfach von sich heraus Adoption bei Gott empfangen, sondern es ist ein Geschenk von Gott und ein Geschenk allein. Oder im Epheserbrief, ich werde nicht müde, den Epheserbrief zu zitieren, Paulus schreibt Folgendes in Epheser 2, Vers 8: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann nehmen wir Brot und Wein als Geschenk an, als Zeichen dafür, dass wir glauben, dass die Rettung, dass der Glaube, dass die Gnade aus dem Glaube und Rettung kommen, dass sie freie Geschenke sind, die wir uns nicht einfach nehmen können, sondern die wir empfangen müssen von Gott. Und das ist wirklich ein Grund zur Freude. Jetzt denkt sich der ein oder andere, ja, ist ja blöd. Nein, ist überhaupt nicht blöd, weil da drin auch die Botschaft steckt, dass nicht deine Performance, deine guten Werke dich retten, sondern da drin steckt, dass die guten Werke, dass die Performance von Jesus Christus dich rettet. Es ist ein freies Geschenk, du kannst nichts dazu tun, außer es zu empfangen. Und jetzt zu dem Zitat von Charles Spurgeon, einer meiner Helden, der hat gesagt: Die beste Art, sich an Christus zu erinnern, ist, ihn zu empfangen. Du musst nicht dein Brot mitbringen, es ist schon da. Du musst nicht deinen Becher mitbringen, dafür ist schon gesorgt. Was musst du also tun? Nichts als essen und trinken. Du musst Empfänger sein, sonst nichts. So wollen wir heute Abend mal feiern als Empfänger, die nicht das Brot mitbringen müssen, die nicht den Becher mitbringen müssen, sondern die die Gnade Gottes annehmen können als Geschenk und als Geschenk allein. Denk daran, wenn du nachher Abendmahl nimmst, dass deine Rettung, die Gnade und der Glaube Geschenke von Gott sind. Nächste Einladung. Höre die Zusage Gottes oder die Zusagen Gottes. Nachher werden euch die Abendmahlhelfer sagen, wenn sie dir das Brot geben: Jesu Leib für dich gebrochen, Jesu Blut für dich vergossen. Das sind Zusagen für dich. Auch das sind ZIP-Dateien. Da steckt sehr viel drin. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann höre die Zusage, dass Christus sein Blut für dich vergossen hat. Und noch mehr, dass er dich mit seinem Blut erkauft hat. In der Offenbarung, in Kapitel 5, Vers 9, da steht Folgendes über Jesus: Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Völkern für Gott freigekauft. Wenn Jesus dein Herr, dein Erlöser, dein größter Schatz ist, dann gilt diese Aussage für dich. Jesus Christus hat Menschen aus allen Völkern mit seinem Blut freigekauft. Also, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber am Kreuz fand ein Kauf statt. Am Kreuz fand ein Umtausch statt. Jesus hat dich vom Sklavenmarkt der Sünde freigekauft in eine neue Herrschaft, in einen neuen Herrschaftsbereich hinein, und zwar mit der Währung seines Blutes. Das Wertvollste, was es im Universum zu finden gibt, ist die Währung, mit der du vom Sklavenmarkt in die Freiheit hineingekauft wurdest.
Also Jesu Tod am Kreuz war nicht einfach 50% sein Anteil an deiner Errettung und jetzt kommt dein Anteil, mit dem du noch 50% beisteuerst, damit du errettet wirst, sondern Christus hat am Kreuz vor 2000 Jahren 100% den Deal abgeschlossen. Deshalb heißt es übrigens auch gute Nachricht und nicht gutes Angebot. Es ist gute Botschaft, frohe Botschaft. Es ist etwas geschehen, das vollständig passiert ist. Jesus macht dir nicht das gute Angebot. Jesus, beziehungsweise die Bibel verkündigt dir, es ist schon geschehen. Das Einzige, was du tun musst, ist empfangen als Geschenk. Kein Werk, kein Wort, kein Gebet kann dich retten, sondern einfach nur das Annehmen dessen, was Jesus Christus getan hat. Übrigens, deshalb hat er auch gesagt, es ist vollbracht. Okay? Vielleicht ist das ein neuer Gedanke für dich. Es ist eine frohe Botschaft und kein frohes oder gutes Angebot. Alles, was du tun kannst, ist dankbar annehmen. Christus hat sein Blut als Währung benutzt, um dich freizukaufen. Wie wertvoll musst du ihm sein, dass er sein Blut genommen hat, um dich freizukaufen. Gott liebt dich, er ist gekommen, um dich freizukaufen. Du bist unermesslich wertvoll in seinen Augen. Das heißt, wenn du heute das Abendmahl nimmst, dann nimm diese Zusagen und schluck sie runter. Nimm diese Zusagen. Wertvoll, geliebtes Kind, teuer erkauft. Das sind Zusagen, die für dich im Abendmahl stecken. Fünfte Einladung Jesu. Schmecke die Liebe. Schmecke die Liebe Jesu. Was ich am Abendmahl so besonders finde und was ich einfach so toll finde am Abendmahl, ist dieser Sprung von Wissen oder von Glauben hin zu Schmecken. Im Abendmahl machen wir einen Schritt höher, wenn wir das als Treppe uns vorstellen. Von Glaubensüberzeugung, von Wissen hin zu wirklichem Schmecken. Wer von euch kennt Jonathan Edwards? Jonathan Edwards war puritanischer Prediger in Neuengland in den 1700ern, im 18. Jahrhundert. Und er war ein maßgeblicher, sagen wir mal, springender Funke für die große Erweckung in den USA an der Ostküste. Und der hat viel gepredigt. Und er hat auch über den Unterschied gesprochen oder über den Unterschied gepredigt zwischen einfach einer Überzeugung, einer Meinung, einer rationalen Auffassung über Gott und im Kontrast dazu das Erleben Gottes. Und er hat ein ganz gutes Beispiel gebracht. Wer von euch hat schon mal Honig gegessen? Okay, jetzt müssen mehr Hände hochgehen, genau. Also einige von euch haben schon Honig gegessen. Wir wissen alle, Honig schmeckt wie? Süß. So, also wir wissen jetzt alle, wir sitzen jetzt alle in den Reihen und wir wissen, Honig schmeckt süß. So, es ist aber ein sehr, sehr großer Unterschied, einfach nur zu wissen, dass Honig süß schmeckt und Honig wirklich zu schmecken. Okay, Simon, komm nach vorne. Also, der Simon stellt sich jetzt mal Honig vor. Ich habe hier Bio-Vielblütenhonig für dich. Und du konzentrierst dich jetzt mal bitte auf dein, was so in dir gerade los ist, wenn du an Honig denkst. Und stell dir Honig vor, wie er schmeckt. Ja? Also, kaum jemand hat diesen Löffel vorher abgeschleckt. So, soll ich dir einen großen oder eher einen kleinen? Einen großen, okay. So. Augen zu? Ja, mach, ist okay. Da muss ich, da habe ich so ein Flashback, das hat mich jetzt voll dran erinnert, wie ich meine Kinder gefüttert habe. So, Simon, vielleicht kannst du ganz kurz, lass es noch ein bisschen auf dich wirken, ja, kannst auch runterschlucken, wenn du möchtest. Und vielleicht kannst du uns gerade kurz sagen, so was der Unterschied ist. Nimm dir Zeit. Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen Wissen und Schmecken?
Ich bin dabei ganz involviert, also mit viel mehr als nur Kopf, sondern mit Gefühlen, Geschmack. Das ist viel intensiver.
Ja, was ist beeindruckender jetzt, zu wissen, dass der Honig süß schmeckt oder zu schmecken, dass der Honig süß schmeckt?
Wahrscheinlich Zweiteres, möchtest du hören?
Ja, genau.
Ich denke Zweiteres.
Vielen Dank, du bist ein braver Junge. Applaus für Simon. Ein bisschen mehr. Das ist der Punkt, den Jonathan Edwards machen wollte. Es ist ein Unterschied, ob man einfach glaubt und irgendwie weiß, dass Gott gut ist, dass Gott gnädig ist, dass Jesus einen liebt. Aber es ist was ganz anderes, zu schmecken, zu erfahren, dass Jesus, dass Gott einen liebt. Und das ist das Coole am Abendmahl, dass wir nicht nur wissen, dass wir nicht nur mit unserem Mund bekennen, sondern dass wir auch mit unserem Mund schmecken. Wenn wir das Brot nehmen, wenn wir den Wein trinken, dann werden auf uns einmal unsere Geschmacksnerven aktiviert und unsere Sinne werden involviert und wir können auf einmal körperlich schmecken, was wir innerlich glauben. Ich glaube, dass Jesus dich heute Morgen einlädt zum Abendmahl und sagt, was im Psalm 34, Vers 9 steht: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ich lade euch heute Morgen ein, beim Abendmahl zu kommen und zu schmecken. Wenn ihr das Brot in den Mund nehmt, wenn ihr den Wein in den Mund nehmt, das wirklich mit euren Sinnen wahrzunehmen, dass ich diesen Geschmack gerade eben spüre, ist ein Bild dafür, was Jesus für mich getan hat. Okay, Endspurt. Die letzten zwei Einladungen in unserer SIP-Datei. Erlebe Gemeinschaft. Im Abendmahl erleben wir Gemeinschaft. Und zwar eine doppelte Gemeinschaft. Wir erleben eine vertikale Gemeinschaft und wir erleben eine horizontale Gemeinschaft. Vertikal und horizontal. Wir sind eine Gemeinde mit vielen Akademikern und ich dachte mir, ich bringe mal noch so ein paar nette Begriffe mit rein, dass ihr euch auch wohlfühlt. Ich sehe manche Leute richtig strahlen. Vertikal. Die vertikale Gemeinschaft, die wir erleben im Abendmahl, ist offensichtlich die Gemeinschaft mit Gott. Johannes Calvin, ein anderer meiner absoluten Helden, der hat Folgendes gelehrt. In dem Symbol des Abendmahls, denn das Abendmahl ist an sich ein Symbol für etwas anderes, im Symbol des Abendmahls ist auch die Wahrheit, die da gefeiert wird, gegenwärtig. Oder in anderen Worten, wenn wir Abendmahl feiern, dann erleben wir auch die echte Gemeinschaft mit Jesus Christus, die da symbolisiert wird. Das heißt, Abendmahl ist nicht einfach nur Brot essen, Wein trinken, wohlfühlen, sondern es ist wirkliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt. Für mich ist es immer ganz speziell, Abendmahl zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, ich bin Jesus Christus total nah und ich kann es nicht erklären. Aber Jesus ist irgendwie da. Martin Luther hat es noch ein bisschen mystischer ausgedrückt. Der hat gesagt, Jesus ist in, mit und unter dem Brot und dem Wein. Also Jesus ist in, mit und unter dem Brot. Das war so eine Mischung aus der katholischen Sicht und unserer evangelikalen Sicht. Also in Wikipedia steht Folgendes: Luther sah im Abendmahl das tiefste Erlebnis der sichtbar gewordenen Gnade Gottes. Ich finde es eine schöne Formulierung. Für Luther war das Abendmahl das tiefste Erlebnis der sichtbar gewordenen Gnade Gottes. Dass wir hier vorne sichtbares Brot haben, dass wir hier vorne sichtbaren Wein haben, ist die sichtbar gewordene Gnade Gottes. Also Abendmahl heißt Jesus erleben. Abendmahl heißt sichtbar gewordene Gnade zu erleben und zu schmecken. In Matthäus 18, Vers 20 steht, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist, was Jesus sagt. Nicht nur über das Abendmahl, aber auch über das Abendmahl. Wenn heute Mittag zwei Leute nach vorne kommen und Abendmahl feiern, dann begegnen sie Jesus Christus. Das Coole ist, dass man Jesus Christus sogar begegnen kann, wenn man allein Abendmahl feiert. Bloß, dass wir da nicht gerade diese Woche drüber diskutieren müssen in Hausgruppen. Nochmal Spurgeon. Die Momente, in denen wir dem Himmel am nächsten sind, sind jene, die wir im Abendmahl verbringen. Die Momente, die wir Abendmahl feiern, sind die Momente, denen wir dem Himmel am nächsten sind. Ich lade euch heute Morgen ein, dem Himmel näher zu kommen. Aber wir erleben im Abendmahl nicht nur diese vertikale Gemeinschaft, diese Gemeinschaft mit Gott, sondern wir erleben auch diese horizontale Gemeinschaft, die Gemeinschaft miteinander als Christen. Und dazu möchte ich dich auch einladen, dass wenn du heute zum Abendmahl feiern kommst, das bewusst als Demonstration der Einheit in HDH zu machen. Du kommst hier nicht als isoliertes Individuum nach vorne und feierst Abendmahl, sondern du kommst als Teil eines Leibes nach vorne. Wenn du kein HDHler bist, gar kein Problem. Wir sind nicht die einzige Gemeinde, wir sind Teil der weltweiten Gemeinde und wenn du hier nach vorne kommst, kommst du als Teil der weltweiten Gemeinde Paulus drückt es so aus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 17. Es ist ein Brot, und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Dadurch, dass wir das eine Brot essen, demonstrieren wir, dass wir ein Leib sind. Bei allen Differenzen, bei allen vielleicht persönlichen Spannungen untereinander, sind wir trotzdem ein Leib. Und die letzte Einladung Jesu für dich heute Morgen. Freue dich auf deine Zukunft oder freue dich über deine Zukunft. Wenn du neu hier bist und du fragst dich jetzt, sind wir zukunftsorientiert, sind wir jenseitsorientiert, HDH? Ja, wir lehren, dass das Beste noch vor uns liegt und wir glauben, dass es wahr ist. David Midwood, mein Mentor, der hat in seinen Predigten immer wieder erwähnt, there is a party awaiting you. Es gibt eine Feier, die auf dich wartet. Wenn du Christ bist, dann liegt eine große, endlose, wahnsinnsgeniale Party vor dir. Ich bin davon überzeugt, ein christlicher Lebensstil ist ein Lebensstil, der von Feiern geprägt ist. Ich glaube, dass ein christlicher Lebensstil ein Lebensstil ist, der von Freude geprägt ist. Wer von euch weiß, was das erste Wunder war, das Jesus vollbracht hat? Das wissen die meisten, ne? Komm, ruft's mal raus. Habe ich verstanden? Genau, die Hochzeit zu Kana war der erste Ort oder das erste Event, wo Jesus ein Wunder getan hat. Und das, manche Bibelausleger, die denken sich oder die schreiben so, ja, irgendwie blöd, dass Jesus mit so einem Mini-Wunder angefangen hat. Da ging es um zwei Leute und die sollten nicht irgendwie ihr Gesicht verlieren. Hat er halt ein Wunder getan. Ja, hat er halt den Wein, der ausgegangen ist, vermehrt. Da steckt sehr viel mehr drin. Also nur als kleiner Fun-Fact und wenn ihr einen Bibelquiz machen wollt in der Hausgruppe. Jesus hat nicht einfach bloß zwei Flaschen Wein daher gezaubert. Ja? Gezaubert hat er es eh nicht. Jesus hat 6 große Wasserpötte genommen, jeweils um die 100 Liter voll mit Wasser und hat aus diesen 600 Litern 600 Liter Wein gemacht. So, 600 Liter Wein ist ungefähr mega viel Wein. Okay? Das heißt, Jesus hat nicht einfach nur so nochmal ein bisschen Wein gemacht. Okay, jetzt nimmt jeder nochmal so ein kleines Gläschen voll Wein und trinkt nochmal einen Schluck so als kleines Abschiedsgedenken an den Wein, der nicht mehr da ist, sondern Jesus hat 600 Liter Wein gemacht und die Party ist abgehoben. Okay? Und wir kriegen auch noch die Information, dass das nicht einfach irgendein Sangria aus dem Tetrapack war, sondern die Leute waren ganz erstaunt, dass jetzt auf einmal 600 Liter richtig fetter Wein kommen. Ja? 600 Liter richtig guter Wein. Das ist, was Jesus gemacht hat. Und warum dieses Wunder als erstes Zeichen Jesu? Ich verrate es euch. Der Messias ist derjenige, der zur Hochzeit im Himmel einlädt. Der Messias ist derjenige, der die Leute ruft zur Party, die auf die Menschen, die ihm nachfolgen, erwarten wird. Jesus Christus ist derjenige, der sagt, hey, ich lade euch ein, nicht einfach nur auf einer Wolke zu sitzen, eure Harfe zu stimmen und 10 Milliarden Jahre lang heilig, 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 oh, heilig, heilig zu singen, sondern Jesus Christus, der Messias, ist gekommen, um eine riesengroße Party anzuzetteln, die ihresgleichen sucht. Okay? Und der Wein ist ein Zeichen für Freude. Der Wein ist ein Zeichen für die Freude, die auf uns wartet. Wer von euch schon mal einen über den Durst getrunken hat, weiß, man fühlt sich gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen zu viel Wein getrunken hat. Und im Himmel ist das nicht mehr sündhaft, sondern erwartet. Okay? Wir werden in der Zukunft Wein von der besten Klasse haben, und zwar mehr als 600 Liter in alle Ewigkeit. Wenn du Angst davor hast, dass der Himmel langweilig ist, dann bitte ich dich einfach zu überdenken, dass der Himmel der perfekte Ort ist. Es wird keine Langeweile geben. Für mich, ich stelle mir den Himmel so vor, wie in Ewigkeit den Adrenalinkick zu haben, in der 113. Minute am 13. Juli. Und sich ewig zu freuen auf eine hochpotenzierte Art und Weise. Wenn es möglich ist, dass ich bei mir im Keller im Fernsehraum sitze und absolut deliriös auf dem Fernseher starre. Und wenn ich glaube, dass wir in einer gefallenen Welt leben, die nicht perfekt ist, Und wenn ich schon dieses Erlebnis extrem genießen kann, dann stelle ich mir vor, dass im Himmel das um einiges besser sein wird. Und das ist, was Jesus Christus im Abendmahl uns auch verspricht. Er verspricht nicht nur, oder er sagt nicht nur, hey, in der Vergangenheit ist etwas geschehen, für deine Gegenwart geschieht etwas im Abendmahl, sondern wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns auch daran, hey, da war doch was mit unserer Zukunft. Und zwar eine extrem geniale Party, beziehungsweise eine extrem geniale Ruhe. Wie das zusammenpasst, ja, keine Ahnung. Im Himmel gibt es richtig krasse Partys, in der man absolute Ruhe empfindet. Schön, ich freue mich drauf. Jesus ist gekommen, um eine große Party im Himmel vorzubereiten. Also, wenn du heute zum Abendmahl kommst, dann mache dir bewusst, hey, es wartet ein krasses Freudenfest auf mich. Und zwar ein Freudenfest, wo nicht so wie hier einfach nur Traubensaft verteilt wird, sondern richtig guter Wein. Jesus ist für dich gestorben, damit du in Ewigkeit feiern kannst. Das ist das Evangelium. Jesus Christus hat den ganzen Mist erlebt, damit du das Ganze Herrliche erleben kannst. Das ist das Krasse am Evangelium. Aus Blut wird Wein. Seht ihr das Bild? Aus Blut wird Wein. Aus Tod wird Leben. Aus Leid wird Freude. Jesu Blut, deine Party. Jesu Tod, dein ewiges Leben. Jesu Leid, deine Freude.